Ich bin so aufgeregt. Ich habe totale Gänsehaut. Am Sonntag ist es soweit. Ab Sonntag haben wir hier in Deutschland die Möglichkeit, endlich die 7. Staffel von The Walking Dead zu sehen. Dann geht's endlich weiter.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ich bin wirklich irrsinnig aufgeregt. Ich habe ja die 6. Staffel jetzt durch soweit, also bin genauso weit wie viele von euch auch. Und jetzt ist die große Frage, was machen? Ich war, glaube ich, noch nie so nah davor, ein Abo bei Sky zu unterschreiben, wie im Augenblick. Ich habe immer gesagt, ich mache das nicht, ist mir zu teuer, das ist Quatsch, das braucht man nicht. Aber die haben manchmal einfach, haben die so ein paar Serien, da kommt man ja anders nicht dran. Ne? Wir bleiben ja mal schön legal hier. Und bis das dann woanders läuft, Netflix oder so, es kann einfach noch bis weit ins 2017 rein dauern, bis man das woanders sehen kann. Und Herrgott, ist das gerade spannend. Wir reden drüber, auch über diese Mega-Fanbase, die diese Serie hat. Schafft sonst vielleicht nur noch Game of Thrones. Wir gucken uns diesen Hype mal an, diesen Zombie-Hype. Wo kommt das her? Warum drehen die Fans durch über diese Serie? Und wir sprechen mit dem deutschen Zombie-Experten schlechthin, mit Dr. Marc Benecke. Ihr wisst schon, das ist dieser voll tätowierte Forensik-Superstar, der also heute Abend unser Gast in der Sendung zum Thema Zombies. Ist aber nicht der Einzige, freue mich genauso auf unseren Gast Nummer 2 heute Abend. Oliver Kuritke kommt vorbei, der ist aktuell im Kino mit dem Film Affenkönig und hatte jetzt dann doch auch mal Zeit, sich mit uns zu treffen. Dann haben wir noch einen neuen Kinostart diese Woche. Ist nicht ganz so viel Interessantes, was diese Woche neu rauskommt. Wir werfen trotzdem einen Blick in Willkommen bei den Hartmanns. Und dann kommt Anna Wollner noch reingeschneit mit den Film-News der Woche. Also zu tun haben wir genug innerhalb der nächsten 55 Minuten. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Sie haben keine Ahnung, was hier los ist?
Ich bin heute aufgewacht im Krankenhaus. Ich helfe einer Tote dran. Mehr weiß ich nicht.
Aber Sie wissen doch von den Toten, oder? Die Dinger.
Gehen Sie nicht in die Stadt, weil sie jetzt den Beißern gehört. Alles, was ich noch bin, ist der Mann, der seine Frau und sein Kind sucht.
Aber wir haben weniger Leute. Das macht uns schwächer.
Wir überleben das nur zusammen und nicht allein. Wir töten keine Lebenden.
So ging das damals los. Im Oktober 2010 in den USA beim Sender AMC mit der allerersten Staffel von The Walking Dead und mit Deputy Sheriff Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln, der in einem Krankenhaus aufwacht aus einem Koma-ähnlichen Zustand, ja, und überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht, weil komischerweise um ihn herum kaum noch Menschen zu finden sind, in diesem Krankenhaus überhaupt kein einziger mehr. Stattdessen rennen da überall diese Untoten, diese Zombies rum. Dann kommt immer dieses Intro und ihr wisst, ihr guckt The Walking Dead. 6. Staffel jetzt gerade auch bei uns hier vor kurzem zu sehen gewesen, während in Amerika am 23. Oktober schon die 7. Staffel begonnen hat bei AMC. Das ist ja aufgrund vertraglicher Regelungen immer so gemacht, dass die Amerikaner auf ihrem eigenen Sender natürlich sich die Erstausstrahlungsrechte selber unter den Nagel reißen und dann festlegen genau, welches Land ab wann oder welcher Sender, mit dem man dann Verträge hat, ab wann diese einzelnen Folgen zeigen darf. Bei uns in Deutschland ist das der Sender Sky. Bezahlfernsehen kennt ihr. Wenn man im Augenblick The Walking Dead aktuell gucken will, hat man keine andere Chance, als es dort zu tun. Oder, wie gesagt, man wartet, bis dann die Zweit-Dritt-Vermarktungsrechte irgendwann freigegeben sind. Da ist dann einer der Nutznießer unter anderem Netflix. Da können dann die Abonnenten, die ihren Obolus pro Monat bezahlen, die Serie gucken, ohne weiter dafür noch was drauflegen zu müssen. Allerdings hat man dann das große Problem am Hacken, dass man teilweise ewig warten muss, denn bis die Zweit- oder Drittnutzer dran sind, vergeht vertraglich festgelegt viel Zeit. Das soll natürlich dazu führen, dass man sich sagt, ach scheiß drauf, ich schließe jetzt doch ein Abo ab, ich zahle doch die Kohle, einfach damit ich es eher gucken kann. Das sind die Möglichkeiten, die man aktuell hat. Wir wollen ein bisschen über The Walking Dead sprechen, heute Abend in eine Stunde Film. Ich verspreche euch, Selbstverständlich machen wir das ohne zu spoilern, wenngleich ich tatsächlich auch am Ende der 6. Staffel angekommen bin und jetzt auch mit mir ringe, was mache ich denn jetzt, um diese 7. Staffel gucken zu können? Habe ich die Geduld, bis irgendwann 2017 zu warten, bis ich es dann auf Netflix gucken kann zum Beispiel? Oder rufe ich doch mal bei den Kollegen von Sky an und sage, liebe Kollegen von Sky, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr mir die 7. Staffel quasi als Freundschaftsdienst zur Verfügung stellt, werden die höchstwahrscheinlich nicht machen, wie ich die Kollegen da in München einschätze. Es ist dieser absolute Hype, der diese Serie ausmacht, der einen erwischt, ob man will oder nicht. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren angefangen mit der 1. Staffel, weil ich dachte, naja, viele reden über The Walking Dead, musst du mal reingucken, und dann Zombies ist überhaupt nicht so mein Ding eigentlich. Das Interessante ist nur, dass es um die Zombies an sich irgendwann gar nicht mehr primär geht. Die sind da, natürlich. Es gibt in dieser Welt, in der The Walking Dead spielt, viel mehr Zombies als noch restliche überlebende Menschen. Aber dieser Kampf Mensch gegen Zombie, der wird irgendwann so allgegenwärtig, der ist so verständlich einfach da, dass er in den Hintergrund rückt und was ganz anderes, Entscheidendes in den Vordergrund rückt. Nämlich die Frage, wie gehen die letzten verbleibenden Menschen noch miteinander um? Also die Lebenden, wie gehen die miteinander um, wenn es keinerlei öffentliche Instanzen mehr gibt, wenn es keine Polizei mehr gibt, wenn es keine Rechtsprechung mehr gibt und wenn es über dieses rohe, von Überlebenskämpfen geprägte Dasein letzten Endes auch keine Moral mehr gibt, sondern jeder nur noch mit dem Rest Waffenarsenal, das er irgendwo hat finden können, von Taschenmesser bis zum Maschinengewehr, wenn es nur noch darum geht, selbst irgendwie zu überleben, die restlichen Nahrungsmittel zu finden, die noch irgendwo in den verlassenen, aber von Zombies belagerten Städten vielleicht zu finden sind, wenn es darum geht, Barrikaden zu bauen, um diese kleinen Siedlungen, die man vielleicht mit ein paar gleichgesinnten Menschen errichtet, um sie gegen andere nicht gerade freundliche Menschen zu verteidigen, denen so eine geschützte Siedlung nämlich auch ganz recht käme. Das sind die zentralen Fragen, um die es sich in The Walking Dead dreht. Und das ist über die eingeschworene Gemeinschaft, die uns seit der 1. Staffel mittlerweile begleitet. Das ist das, was diesen Suchtfaktor ausmacht, weil du immer wissen willst, wie geht das weiter? Und du natürlich auch wissen willst, wer schafft es und wer schafft es nicht. Bei der Comic-Con dieses Jahr, als die Charaktere da waren, um dann über die bevorstehende 7. Staffel zu sprechen, könnt ihr euch mal anhören, wie die Fans da teilweise abgehen.
Help me welcome to the stage, Andrew Lincoln! Steve Young! Norman Reedus! And last but not least, Jeffrey Dean Morgan.
Das ist der ganz neue, auch da spoilere ich nichts, wenn ich sage, dass Jeffrey Dean Morgan ab der 7. Staffel, beziehungsweise genau genommen schon ab der letzten Folge der 6. Staffel, eine Figur spielt, die Negan heißt. Negan ist ein Typ, der auch eine ganze Menge überlebende Menschen hinter sich versammelt hat, allerdings nicht, weil er so ein Gönner, weil er so ein Herzchen, weil er so ein liebreizender Mensch wäre, sondern weil er quasi der menschgewordene Satan ist. Das ist also der Typ, mit dem es Rick und seine Truppe jetzt in Staffel 7 zu tun bekommen. Und ich werde auch da nichts inhaltlich verraten, sondern nur so viel, dass das der krasseste und übelste Staffeleinstieg aller Zeiten wird. Zumindest was The Walking Dead angeht. Denn wenn ihr die Serie schon gesehen habt bisher, dann wisst ihr, dass man von vornherein nicht zurückgeschreckt ist, auch Hauptfiguren durchaus mal einem Zombie oder einem Menschen zum Opfer fallen zu lassen. Also es ist nicht so, dass man diese Staffeln gucken könnte und wüsste, naja komm, wir wissen, Helden sterben nie, also die Hauptfiguren, die machen auf jeden Fall weiter, ist hier nicht der Fall. Und im Fall der jetzt neuen kommenden 7. Staffel wird das einigen Fans von speziellen Charakteren den Boden unter den Füßen wegreißen. Punkt. Nichts gespoilert. Ich freue mich sehr auf einen Gast, den wir gleich bei einer Stunde Film begrüßen dürfen, mit dem ich nämlich dieses ganze Zombie-Thema mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchte. Dr. Marc Benecke, habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder zumindest gehört. Das ist dieser abgefahren, zu tätowierte Forensiker, der spezialisiert ist auf Entomologie, Entomologie heißt es. Das ist diese Würmer- und Insektenkunde. Da ist der wirklich eine Koryphäe und kann aufgrund der Verwesungszustände von Leichen ganz vieles über die Todesursache und so weiter aussagen. Und genau den habe ich mir eingeladen als Gast, um mit ihm mal wissenschaftlich forensisch über Zombies zu sprechen. Gleich in eine Stunde Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
The Walking Dead, Thema heute Abend in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wir haben eben schon über diese zu erwartende, höchst brisante 7. Staffel gesprochen, die vermutlich härter ist als alles, was wir bisher bei The Walking Dead gesehen haben. Die Fans im Netz zerfleischen sich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt schon gegenseitig. Und ich habe mir gedacht, wir müssen mal mit einem sprechen, der sich mit Zombies auskennt. Oder zumindest mit dem Stadium, das man erreicht, kurz bevor man zum Zombie wird. Denn erst muss man ja tot sein, also sterben, um ein wieder Untoter werden zu können. Und der Fachmann in Deutschland für Themen dieser Art ist natürlich Dr. Marc Benecke. Guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend.
Du bist wissenschaftlicher Forensiker und vor allen Dingen Spezialist auf dem Gebiet der Entomologie, also der Wissenschaft der Würmer, Insekten, Larven und so weiter. Diese Faszination Zombies, also dieser Zustand, dass man also stirbt und dann wieder erwacht zu diesem komischen, gierigen, fressen wollenden Wesen. Hast du eine Erklärung dafür, warum uns das schon so lange beschäftigt?
Ja, diese untoten Wesen gibt es ganz viel, ne? Entweder als Vampire oder als Nachzehrer, die dann ihr Leichentuch fressen und schmatzen. Und in anderen Regionen, das hängt von den Fäulniszuständen ab, die klimatisch bedingt sind, sieht man halt diese Zombies. Das sind also eigentlich etwas, musste fast sagen, auf Dauer gesehen besser erhaltene Leichen. Und da kommt es manchmal vor, dass die Gesichter besser erhalten sind. Also da, wo wir jetzt Leichen sehen in Zentraleuropa, da, wo sehr schnell erwachsene Schmeißfliegen ihre Eier ablegen können, diese sogenannten Geschmeiße, die Eipakete, da legen die gerne in Augen, Nase, Ohren und Mund ab. Und dann sind die Gesichter meistens weg. Und es gibt aber auch Länder, da vertrocknet das sehr viel schneller, so wärmere Länder. Und da hat man dann eher diese Zombies, wo man dann eben noch was hat, wo wir noch ein Gegenüber drin sehen können, weil da noch ein bisschen was im Gesicht ist. Und das ist natürlich faszinierend, weil früher die Leute ja nicht wussten, was tot ist. Die wussten ja auch nicht, was Leben ist, richtig. Das ist ja auch sehr schwierig zu definieren bis heute. Medizinisch gibt es ja auch keine richtige Definition für tot. Nur für Leben gibt es eine biologische Definition. Und ja, ich glaube, alle neugierigen Menschen fragen sich natürlich auch wegen sich selbst, wo gehöre ich denn jetzt hin und ab wann gehöre ich woanders hin?
Ja, lass uns mal versuchen, das medizinisch-forensisch so ein bisschen aufzudröseln. Es ist ja in der Darstellung, speziell jetzt in The Walking Dead, so, dass es auf Gründen der Zeitersparnis alles relativ schnell geht. Also wenn die dann auftreten, dann ist das natürlich auch den Effekten geschuldet schnell so, dass wir diese zerfledderten Körper haben. Also der körperliche Zustand eines Zombies, wann tritt der normalerweise in echt ein, dass man so aussieht?
Das ist eigentlich ein relativ typischer Fäulniszustand, wenn du ein bisschen Vertrocknung hast und dann gleichzeitig die Selbstzerstörung des Körpers, das heißt die Zellen lösen sich auf, ein bisschen stattgefunden hat, aber das Ganze nicht so bakteriell übernommen wird, nicht so grün oder schwarz oder rot wird, wie die Bakterien das machen, sondern eher die Haut noch vielleicht ein bisschen heller bleibt und die inneren Organe auch weggefressen werden, vielleicht teilweise auch durch Insekten manchmal, aber halt noch ein bisschen Haut übrig bleibt. Und das passiert durch Vertrocknungseffekte. Ist also, ja, je nachdem, wie warm und wie feucht es ist, kann das schon nach ein paar Tagen so aussehen und ist gar nicht so schlimm und gruselig, wie man meint. Wenn noch mehr innen drin ist, also mehr innere Organe oder so, dann ist das vielleicht eher ein Effekt, der in kühler Erde mal auftreten kann. Das kannst du dann teilweise auch noch nach 5 Jahren sehen. Also wenn es richtig feuchter, lehmiger Boden war, mit wenig Sauerstoff drin, relativ guter Konservierung der Leiche, dann ist das natürlich gruselig, ne? Also du holst so einen Sarg raus, weil du aus irgendeinem Grunde, ein Friedhof wird verändert, weil da ein Stadtteil drauf gebaut wird wie in Paris, oder du bist einfach neugierig, weil du merkwürdige Zeichen an der Wand wahrgenommen hast oder in der Luft, und dann guckst du nach und dann sieht der Körper dann vergleichsweise intakt aus. Zumindest intakter, als man sich das vorstellt, wenn man an so ein Halloween-Skelett denkt, was einfach nur ein Skelett ist.
Wenn wir uns die Zombies aus The Walking Dead im ganz Speziellen angucken, dann eint die mehrere Eigenschaften. Sie sind alle relativ verwest, manche stärker, andere weniger stark. Sie bewegen sich alle sehr langsam, also es sind jetzt nicht so die rennenden Zombies, die können so einen leichten Dauerlauf vielleicht noch so ein Hinterherstolpern hinter den Menschen hinkriegen, mehr aber nicht. Dann, ja, haben sie permanent Hunger. Das Gehirn arbeitet ungefähr auf der Intelligenzleistung von Leberwurst. Viel mehr ist es nicht. Es gibt aber kein Herz, das irgendwie schlägt. Also dieses Gehirn, das noch irgendwie funktioniert, mit Sauerstoff versorgen könnte. Inwiefern schaltet der Biologe, der Wissenschaftler bei dir sofort ab, weil es ja eigentlich wissenschaftlich gesehen vollkommener Unfug ist?
Ja, nee, ich sehe dann sofort die Symbolebene, die halt auch eine große Rolle spielt. Also wenn wir Kriminalfälle haben, hat das für die Menschen natürlich eine soziale, eine kulturelle, eine religiöse, eine politische Bedeutung. Gibt es Gott? Was ist gut und böse? Also da kommt man gar nicht drum rum, zumindest sich das mal anzuhören. Und bei den Zombies ist es halt einfach die klassische Frage, was passiert nach dem Tod? Warum sehen manche Leichen nach dem Tod eben noch scheinbar so gut erhalten aus, also zumindest anders, als man sich vorstellen würde. Und ich schalte da gar nicht ab, sondern höre es mir ganz gerne an. Bei den Zombies habe ich mich sehr, sehr lange gefragt, aus welchem Kulturraum das kommt. Mhm. Und es liegt aber gar nicht am Kulturraum, sondern am Klimaraum. Also man braucht ganz bestimmte Wetter-, Klima- und Mikroklimabedingungen, dass die entstehen. Und das war für mich eigentlich spannend. Und auf dem Weg dahin habe ich ganz viel gelernt über auch Leute, die wirklich untot begraben wurden und tatsächlich ihr Leichenhemd in der Erde gefressen haben. Das ist eben kein Märchen. Also für mich ist das ein schöner Aufhänger, um mich mal zu fragen, habe ich eigentlich wirklich alles verstanden und alles gefragt und alles ausprobiert oder fehlt da noch irgendwas? Und bei den Zombies fehlte was. Die Leiche, die mir da die Erkenntnis gebracht hat, war eine, die vor einem Türschlitz in Köln lag und durch den Türschlitz ist wie heute bei diesen Dyson-Ventilatoren oder Händetrocknern, die nur so einen Schlitz haben, ist da also die Luft an der Leiche vorbeigestriffen und hat die sehr schnell vertrocknet, schneller als die Fliegen die auffressen konnten. Und die hatte richtig so weiße Augen, wie man die gerne bei Zombies manchmal auch hat, weil so wie mit dem Hirn fragst du dich ja, Moment mal, wieso sind denn jetzt da eigentlich noch Augen dran? Und das keine leeren Höhlen. Und das gibt es tatsächlich und ich glaube, ohne Zombie-Filme wäre mir gar nicht aufgefallen, wie besonders die Leiche dieser alten Frau war.
Wenn das kein Hoax ist, den ich da heute gelesen habe, dann sind deine amerikanischen Kollegen jetzt gerade drauf und dran, haben irgendwie das Go gekriegt von was weiß ich was von der Ethikkommission, zumindest den Versuch starten zu dürfen, tote Gehirne wieder zum Leben zu erwecken. Ich denke, da wird es um irgendwelche Elektroimpulse gehen. Wie verfolgst du das? Was hältst du davon?
Ja, ich habe ja so eine Wissenschaftssendung seit 15 Jahren oder 16 Jahren jeden Samstagmorgen, wo wir dann sowas immer gerne aufgreifen. Alleine deswegen, weil die Leute das natürlich dann fragen, wenn sowas in der Zeitung steht, gucke ich es mir an. Aber ich finde die Frage sowieso interessant, weil die Grenze zwischen Leben und Tod, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ist eigentlich gar nicht so gut definiert. Besonders der Tod ist nicht gut definiert. Und wir wissen, dass kleine Kinder, die im Wasser versinken, im Eiskalten, dass die auch teilweise nach einer halben Stunde, Stunde noch wieder belebt werden können, was eigentlich irgendwie keinen Sinn ergibt, weil man immer dachte, es muss ja Sauerstoff ins Gehirn, haben die aber in der Zeit nicht. Das heißt, da kann bei kleinen Kindern, kann also das sozusagen noch ein bisschen anhalten, dieser ganze Stoffwechsel. Mhm. Und es gibt auch einen Forscher, einen Kollegen in Italien, der sich auch sehr damit beschäftigt, wie man Menschen zum Beispiel notfalls eigentlich töten kann, also nicht in ein künstliches Koma legt, sondern in einen künstlichen Tod reinlegt und dann ganz, ganz langsam wieder hochfahren lässt. Und da ist das Gehirn sehr wichtig. Ich denke also, dass diese Forschungen an den Gehirnen hauptsächlich dazu dienen, dass man sich fragt, wie können wir Menschen, die wir dann wieder erwarten, aus einem sehr, sehr, sehr schlechten, todesähnlichen Zustand kriegen, wie können wir die Gehirne wiederherstellen, weil es nützt ja alles nichts, wenn man dann eben jetzt im traurigen Sinne dann einen Zombie da im Krankenhausbett liegen hat, weil dann sitzen die Angehörigen 30 Jahre da rum und heulen sich die Augen aus dem Kopf und da ist auch keinem mitgeholfen. Also man muss, wenn dann auch schon wieder die Gehirnfunktionen wiederherstellen oder jetzt bei Schumi, dem Rennsportler, der verunglückt ist, sieht man das ja auch. Das Hauptproblem ist, wie kann man die ganzen Nervenverbindungen wieder hinkriegen, so dass der sich, so wie er gerne als Mensch sein möchte, wieder präsentieren kann.
Es ist immer wieder ein inneres Würmerfressen, mit ihm zu reden. Vielen, vielen Dank, Dr. Marc Benecke, für die kurze Exkursion in die Zombie-Kalypse.
Sehr, sehr gerne.
Alles Gute, bis bald.
Ja, filmfrei für die nächste Staffel.
Ganz genau, danke. Und wenn ihr mal eine wirklich abgefahren, coole Sozialstudie sehen wollt, also wirklich mal hautnah in einer Serie erleben wollt, was passiert, wenn alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und Menschen einfach nur noch ums blanke Überleben kämpfen, dann fangt mal an mit The Walking Dead. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich warne, wie gesagt, vor dem Suchtfaktor. 6 Staffeln habe ich schon durch und verzehre mich im wahrsten Zombie-Sinne nach Staffel Nummer 7. Die ist ab Sonntag ganz neu bei Sky.
Die Radio Wissen.
Film News.
Der doppelte Fassbender. Vielleicht hat sich Ridley Scott, der Regisseur Alien-Vorgeschichte Prometheus, ja gedacht, hätte ich doch nur zwei Michael Fassbenders in diesem Film gehabt, dann wäre er vielleicht besser geworden. Was ist die logische Konsequenz daraus? Richtig, in der Fortsetzung seht ihr doppelt. Michael Fassbender spielt darin nun zwei Androiden. Zum einen nochmal den bereits bekannten David und dann auch noch Walter, eine neuere Version des Roboters mit menschlicher Außenhaut. Fans hatten die Vermutung ins Netz gestellt, und Fassbender hat es dann selbst bestätigt. Er freue sich auf das doppelte Androiden-Dasein, zumal Walter nicht gerade ein Fan von David sei. Für Regisseur Scott wird Alien Covenant zum Scheideweg. Es ist gleichzeitig das Sequel zu Prometheus und das Prequel zu Alien, dem ersten Teil der Originalreihe. Kinostart soll am 24. August 2017 sein. Hart, harder, Tom Hardy. Schauspieler hassen es für gewöhnlich, wenn man über sie sagt, das ist einer, der ein regelrechtes Abo auf die und die Art von Rolle hat. Trotzdem trifft es auf nicht wenige zu und Tom Hardy ist so einer. Der spielt keine soften, introvertierten Liebhaber, er verkörpert geradezu das exakte Gegenteil. Egal ob in Rock'n'Roller, The Dark Knight Rises, The Drop oder Mad Max, der Name Hardy ist Programm. Nun wird das Image gekrönt mit der Tom Hardy-Rolle schlechthin. Regisseur Josh Trank macht ihn zum König der Gangster. In dem Biopic und Mafia-Thriller Fonso wird er niemand geringeren als Al Capone spielen. Für den Regisseur ein weitaus größeres Risiko als für den Schauspieler. Sich Tom Hardy als Al Capone vorzustellen, bereitet keine größeren Schwierigkeiten. Sollte es Trank aber als Regisseur vermasseln, könnte es mit der Karriere vorbei sein. Tranks letzter Film war nämlich die Neuauflage von The Fantastic Four, einem der größten Flops des Kinojahres. Wann Hardy Capone auf die Leinwand kommt, ist noch nicht bekannt. Und der Preis für die größte Einfallslosigkeit geht an Disney. Mal im Ernst, ist das jetzt noch normal? Gerade Disney, ein Studio, das sich über die vielen Jahrzehnte immer wieder einen Namen als eins der innovativsten der Filmgeschichte gemacht hat, sorgt mehr und mehr für weltweites Kopfschütteln. Dass man den Zeichentrickklassiker Das Dschungelbuch kürzlich in einer Realfilmversion neu aufgelegt hat, war ja noch nachvollziehbar. Vielleicht auch der Gedanke, dass sich auch Die Schöne und das Biest für ein solches Projekt anbieten könnte. Ganz offenbar jetzt aber nur noch in diese Richtung zu denken, verwundert uns dann schon. Denn auch Aladdin, Ariel die Meerjungfrau, der König der Löwen, Mulan, Dumbo und wie ganz frisch bekannt wurde ebenfalls Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Sie alle sollen innerhalb der nächsten Jahre die Wiederauferstehung vom Zeichenbrett schaffen. 8 pseudo-neue Filme, die es alle schon als Zeichentrick gab. Wie originell. Besonders für Schneewittchen würden wir gerne ein paar Namen ins Spiel bringen. Wie wäre es zum Beispiel mit Cosma Shiva und Nina Hagen? Dazu Otto, Martin Schneider, Ralf Schmitz, Heinz Hönig und Mirko Nonchef. Also da könnte Disney richtig Produktionskosten sparen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Seit ein paar Wochen ist ein Film in den deutschen Kinos, der ist so ein bisschen hinten runtergekippt. Der hat nicht die Beachtung gekriegt, die ich finde, er eigentlich verdient hat. Es ist eine deutsche Komödie, die heißt Affenkönig. Läuft, wie gesagt, seit ein paar Wochen. Könnt ihr noch reingehen? Solltet ihr auch. Ist eine Empfehlung, wenn ihr so ein bisschen was Skurrileres gerne mal sehen wollt. Gerade bei deutschen Komödien ist das ja nicht so breit gesät. Es geht um so einen Typen, Wolfi heißt er, der lädt seine besten Kumpels zu seinem 45. Geburtstag auf so ein prächtiges Anwesen in der Provence ein. Kumpels sind unter anderem Samuel Finzi und Oliver Kuritke, sind zwei seiner besten Kumpels. Die reisen alle an mit ihren Frauen und ihren Kindern teilweise, um da jetzt also fett diesen 45. Geburtstag zu feiern, nachdem sie sich alle ungefähr 20 Jahre nicht mehr gesehen haben. Die hatten damals eine WG zusammen in Berlin in jungen Jahren und jetzt wollen sie es nochmal so richtig krachen lassen, was natürlich vorne und hinten überhaupt nicht funktioniert. Diese 20 Jahre haben an jedem Spuren hinterlassen. Die Männer, die mit Familie angereist sind, stellen fest, dass sie ihre Familie, sowohl ihre Frauen als auch ihre Kinder, eigentlich überhaupt nicht leiden können. Und das versucht man dann irgendwie so zu kaschieren auf diesem pompösen französischen Anwesen mit Pool und wo auch immer so irgendwelche Pseudo-Playboy-Bunnies rumlaufen. Das ist alles sehr strange und keiner weiß auch so richtig, womit Wolfi die offenbar fette Kohle über die Jahre gemacht hat. Man nimmt es natürlich gerne mit, es wird gefressen und gesoffen und gefeiert und so nach und nach sieht man dann aber doch, wo des Pudels Kern letzten Endes begraben liegt und es ist auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass die ganze Sache am Ende mächtig außer Kontrolle gerät. Ganz schön gemacht, hat mir gut gefallen, deswegen bin ich auch einem der Hauptdarsteller, nämlich eben diesem diesem Oliver Kuritke wochenlang hinterhergerannt, bis ich ihn dann endlich mal habe treffen können und noch mal ein bisschen mit ihm über diesen Film habe sprechen können. Dieses Gespräch möchte ich nun euch heute zum Besten geben. Oliver Kuritke, kurz noch mal für euch in Erinnerung, meistens Bart und etwas längere Haare, steht vor allem für Sesamstraße, Bang Boom Bang und Sneakers. Sesamstraße, weil er schon seit er 7 Jahre alt ist, vor der Kamera steht und mit der Sesamstraße alles angefangen hat. Bang Boom Bang, weil dieser einer der größten deutschen Filmerfolge aller Zeiten auch sein großer Durchbruch war. Und Sneakers, weil er seit vielen Jahren dafür bekannt ist, Sneakers zu sammeln und angeblich hunderte Paare davon besitzt. So, das als kleine Vorgeschichte und nun zu unserem sehr launigen Treffen.
Oliver, schön dich zu sehen, zu Affenkönig, diesem Film, der eine wirklich konsequent durchgehende Groteske ist. Wie war es für dich, Drehbuch, erste Mal gelesen, was hast du gedacht?
Ich war nicht überrascht, ich wusste ja, wer Olli Ries ist und was mich ungefähr erwarten wird. Ich kenne ja andere Filme von ihm und ich finde, dass der sogar noch ganz entspannt ist, irgendwie der Film. Ich habe das Buch gelesen und fand meine Figur total interessant. Ich habe mir die anderen Kollegen irgendwie in ihren Rollen vorgestellt. Und ja, da denkt man nicht so viel im ersten Moment. Also ich wusste, dass es jetzt nicht der Film wird, den man unbedingt macht, um Geld zu verdienen, sondern es war eher fürs Herz. Und so war es dann auch.
Wir haben bei dir immer noch so ein bisschen das Label Punk stehen. Auch jetzt siehst du wieder anders aus als im Film. Die Rolle hier bei Affenkönig hat mich ein bisschen auch erinnert an deine Rolle in Wilsberg. Diese eher etwas schüchternen, braven, jetzt in dem Fall auch unterm Pantoffel stehenden Typen. Ist das ein Reiz als Kontrast für dich?
Ich bin ja privat genauso. Nee, das, was heißt ein Kontrast? Ich habe halt einfach lieber, ich spiele lieber was wo es ein bisschen Arbeit gibt, irgendwie so. Das andere, was man so aus dem Ärmel schüttelt, das ist, ja, also ich muss jetzt nicht irgendwie die dritte, fünfte Mal Kek spielen oder das, also, sondern ich fand es total interessant, den Familienvater da zu spielen, der irgendwie Probleme mit seiner Frau und seiner missratenen Tochter hat und mit am meisten mit seinem eigenen Leben, weil er nämlich, weil das zu nichts gebracht hat bis jetzt.
Arbeit hast du selber angesprochen, das Stichwort. Wie viel Arbeit ist es, in Damenunterwäsche auf einem Rennrad einen Berg hochzufahren?
Ganz einfach irgendwie. Man braucht halt nur das Fahrrad und irgendwie die Klamotten anziehen. Lustig ist bei so Geschichten halt immer, dass man bei der Kostümprobe denkt, naja, warte mal, ist da lustig, jetzt zieh ich an und so. Und wenn man dann aber mit der Kacke, in Anführungszeichen, wirklich auf dem Fahrrad sitzt und merkt irgendwie, jetzt hat man durchgescheuerten Arsch, weil man hat ja eigentlich ja eine Standard an, außer eine Unterhose unter diesem kinky Spinnenoberteil, was aussieht wie Leder, was aber auch noch aus Gummi ist. Und das ist halt irgendwann nach einem 10-Stunden-Drehtag höchst unbequem irgendwie bei von unten 25 Grad bis oben auf dem Mont Ventoux bei 8 Grad oder 12.
Jeder Schauspieler hat, ich würde sogar einfügen, wenn er Glück hat, so eine Rolle, vielleicht die eine Rolle, die ihm so ein bisschen nachhängt. Ich behaupte, es ist Glück. Kek, hast du selber gesagt.
Behaupte ich auch, dass es Glück ist übrigens.
Wie stehst du zu Bang Boom Bang, Sesamstraße und Sneakern? Weil das sind ja Sachen, mit denen du eigentlich auch seit Jahren immer wieder konfrontiert wirst.
Also zur Sesamstraße habe ich jetzt wieder ein ganz nahes Verhältnis, weil ich gerade der Vater einer Tochter geworden bin. Und ich glaube, das wird noch näher wieder, weil ich werde das mit ihr gucken. Also, oder ich werde überhaupt irgendwie alte Folgen gucken. Wir haben uns sowieso vorgenommen, gar nicht so viel Neues zu zeigen. Also nicht hier Nickelodeon und diese komischen Sachen, die da irgendwie jetzt laufen, wo man irgendwie Zeichentrickfilme sieht, wo man denkt, was ist da los, wenn die irgendwie die Kinder geisteskrank machen, sondern bei uns gibt es alle mit den roten Haaren und wir möchten halt das, diese alten Sachen zeigen. Ja, also, oder ich würde mit meiner Tochter, wenn überhaupt Fernsehen, diese alten Sachen gucken. Das ist mein Leben. Ich habe in der Sesamstraße angefangen, habe, wie du gesagt hast, mit 30 oder so, kurz vor 30 das Glück gehabt, in Bang Boom Bang mitmachen zu dürfen. Wir wussten damals nicht, dass dieser Film bis heute oder jetzt mittlerweile 16 Jahre lang im Kino läuft und dass es mal einer der 10 oder überhaupt wertvollsten deutschen Filme wird, ja, auch wenn er nicht zu vergleichen ist mit einem Boot und einem Dings, aber für dieses Jahrhundert, für dieses Jahrzehnt, wo wir den gemacht haben, war diese Geschichte halt oder sind diese Geschichten angesagt und da reiht er sich ein unter die größten deutschen Filme und das habe ich vorher nicht gewusst. Und ja, die Sneakers sind was, die waren halt einfach die ganze Zeit schon dabei. Die habe ich während der Sesamstraße noch unbewusst getragen und während Bang Boom Bang dann schon bewusster. Und da haben mir die Füße wehgetan, weil man mit Vans irgendwie relativ schwierig laufen kann irgendwie so. Also gerade mit diesen Classic Vans, die sind mir irgendwie, ich bin da irgendwo mittlerweile schon ein bisschen älter, ich kann damit nicht laufen. Man sieht ja, ich brauche irgendwie jetzt schon Jogging-Treter. Und die gehören halt zu meinem Leben dazu. Das ist immer so, es wird immer so aufgebauscht, irgendwie sammelt Sneakers, das war das Gold des kleinen Mannes. Ich mach das gesammelt, hab ja nicht gemerkt, dass ich gesammelt habe. Und alle, die heutzutage sammeln und da so großen Wert drauf legen und sich mit Sneakers auskennen und so, mich interessiert diese ganze Gesellschaft um die Sneakers und so, interessiert mich nicht. Mich interessieren die Schuhe selber und dieses Gefühl zu haben, das Turnschuhe anzuhaben, schöne Turnschuhe, und das mache ich nicht für andere oder so, dann mache ich einfach nur für mich. Das war schon immer toll. Das war schon in der Schule bei uns, das war halt einfach was Besonderes. Wir haben früher am PX gestanden in der Ami-Siedlung und haben irgendwie 50 D-Mark gegeben und haben dann irgendwie Schuhe für $25 bekommen und haben uns ein Loch an den Arsch gefreut.
Auch so ein Lebensgefühl der 80er.
Genau.
Danke, Olli.
Sehr gerne.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich möchte euch etwas sagen, was die Zukunft angeht. Unsere Zukunft. Ich habe mich entschlossen, dass wir einen Flüchtling aufnehmen.
Was?
Flüchtling?
Ja, ich hab's gehört. Mama, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wer diese Menschen sind, Mama. Die haben sich ja teilweise nicht mehr registrieren lassen. Die erzählen bei der Einwanderung eine Geschichte, im nächsten Bundesland erzählen sie was anderes. Wir haben ja komplett die Kontrolle über die Situation verloren.
Diese Menschen sind auf jeden Fall hier bei uns. Das ist die Realität,
Mama.
Philipp.
Stopp.
Sag mal, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie stellst du dir das denn vor? Wo soll denn der Flüchtling leben? Im Schuppen oder wie?
Wir haben uns einige Zeit gefragt, wie das wohl aussehen wird, wenn die ersten Filme mit Flüchtlingsthematik in die Kinos kommen. Weltweit ein Riesenthema, natürlich auch hier bei uns in Deutschland. Der erste Versuch, sage ich mal, den wir jetzt am Donnerstag im Kino sehen können, ist der von Simon Verhoeven und der heißt Willkommen bei den Hartmanns. Wie ihr dem kleinen Filmausschnitt eben relativ einfach entnehmen konntet, handelt es sich hierbei um den Versuch, das Ganze als Komödie darzustellen. Die Mutter von Simon Verhoeven, also die Mutter im echten Leben, die heißt Senta Berger, Schauspielerin, spielt die Mutter der Familie. Heiner Lauterbach spielt den Vater. Die Kinder werden gespielt von Florian David Fitz und von Paulina Rodzinski und Elias Mbarek mischt in dem ganzen Film auch noch irgendwie mit. Willkommen bei den Hartmanns ist, habe ich eben schon gesagt, der Versuch einer Darstellung der aktuellen Flüchtlingsthematik. Ich habe, als ich aus dem Kino raus bin, gedacht, naja, so als Sat.1-Film ist das Ding vielleicht ganz nett. Mal so abends auf dem Sofa kann man sich angucken, ein paar Stellen zum Schmunzeln. Ins Kino gehen müsst ihr dafür ab Donnerstag nicht, mit Betonung auf müsst. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich trotzdem tun. Sehr seichte, sehr einfach gestrickte Komödie. Was mir ein bisschen gestunken hat am Ende war, dass diese ganze Flüchtlingsthematik komplett auf dem Rücken diverser Klischees ausgetragen wird. Also der Flüchtling, der dann aufgenommen wird, ist ein schwarzer Klischee-Flüchtling. Im Flüchtlingsheim gibt es dann auch noch den klassischen Klischee-ISIS-Anhänger, das ist alles so ein bisschen sehr weichgespült und ein bisschen doch arg verharmlost. Selbst eine Komödie hätte da durchaus, finde ich, die ein oder andere Schärfe mehr vertragen und auch das ein oder andere bisschen mehr Ernsthaftigkeit im Umgang mit diesem Thema. War mein Eindruck, könnt ihr euch ab Donnerstag davon überzeugen, ob ihr es anders oder genauso seht in Willkommen bei den Hartmanns. Ich sage nicht Willkommen, sondern Tschüss, das war's nämlich für heute mit einer Stunde Film. Nächsten Dienstag wieder. Nächsten Dienstag, die Nacht der Nächte. Ne? Wir beginnen sie hoffentlich mit ein paar guten Filmen, bevor dann der große Film drüben in den Staaten abläuft und einer dieser beiden Bumsköppe der nächste Präsident wird. Kann's immer noch nicht glauben. Ich bin raus, Tom Westholz sagt Tschüss, habt eine nächste schöne Woche. Bis zum kommenden Dienstag, dann hören wir uns wieder bei Die Radio Wissen. Bis dann, tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.